Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder aus Bali. Das wird jetzt vermutlich die vorletzte Folge aus Bali sein. Deswegen habt ihr auch bald wieder bessere Tonqualität. In der heutigen Folge erzähle ich euch ein bisschen was über meine Bali-Strategie in Anführungszeichen. Also wie ich das hier so mache mit Ernährung, Aktivität, Entscheidungen treffen, weil ich es deshalb relevant finde, damit ihr seht, wie man Gewohnheiten aus dem Alltag mit in so eine Situation nimmt und wie bulletproof so Gewohnheiten sein können. Weil ich denke, jetzt so eine Situation, die ich jetzt hier habe, haben die wenigsten so in einem normalen Jahr. Ist vielleicht mal so, dass man länger im Urlaub ist, aber ich bin jetzt hier ja, glaube ich, fast 6 Wochen, also 5 bis 6 Wochen und arbeite ja hier auch. Also es ist eine besondere Situation und ich will ja immer, dass ihr im Podcast was mitnehmt für euren Alltag. Und da wäre das halt ein Szenario, dass es so ein Nischending ist, dass viele oder dass wenige halt diese Situation haben, sodass viele davon nicht profitieren würden. Dann würde ich euch vielleicht nicht unbedingt davon erzählen, weil ich finde schon das wichtig, dass wir das hier immer relevant halten. Deswegen nehme ich ja auch oft so Spezialfragen in den Q&As, wenn es dann um ganz, ganz spezielle einzelne Szenarien geht, relativ selten mit rein, weil ich ja einfach immer mehr Leuten helfen will, als es irgendwie nur 10% oder so, die dann die Podcast-Folge hören. Und deshalb wird es jetzt in der Folge nicht nur darum gehen, wie ich das jetzt hier ganz konkret mache, sondern wieso ich das mache und wie ihr das auch, also wie ihr vielleicht in eurem Alltag ein bisschen umdenken könnt, weil ich hier sehr, sehr minimalistisch das Ganze mache und das trotzdem funktioniert. Und dann am Schluss gibt es noch, ich habe mir, glaube ich, 2, 3 Fragen rausgesucht, also machen wir noch ein kleines Q&A am Schluss. Wie immer sind die Timestamps in der Beschreibung und dann würde ich sagen, geht es los mit der Folge. Also ganz zu Beginn klären wir jetzt erstmal, wieso bin ich überhaupt hier? Weil es gibt ja viele, die den Podcast hören, aber mir nicht auf Instagram folgen und die vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, was ich hier mache oder dass ich hier schon so lang bin und auch ein bisschen länger bleibe als geplant. Ich wollte eigentlich am 31. März zurück. Der ist heute, also eigentlich wäre heute Nacht mein Flug zurückgegangen. Ich habe aber nochmal 10 Tage verlängert, weil ich einfach hier noch ein bisschen mehr Zeit haben will, ein bisschen nachzudenken, ein bisschen so runterzukommen, weil ich ja wirklich auch in den letzten Jahren eigentlich mir gar nicht so eine kleine Auszeit wie hier genommen habe und ich einfach extrem gern hier bin und auch gemerkt habe, dass ich hier trotzdem produktiv bin. Also mein Plan war nicht nach Bali zu gehen und hier Urlaub zu machen, dann wäre das auch, was ich hier mache, ganz anders geworden. Deswegen habe ich jetzt ja gerade schon im Intro gesagt, ist es auch eine Sondersituation. Also es wird jetzt keine Folge, wie man sich im Urlaub ernährt, schon so ein bisschen. Aber ihr seht gleich, dass mein Alltag schon anders ist als der von Leuten, die jetzt so ganz klassisch Urlaub machen. Mein Ziel war einfach, der Kälte aus Deutschland zu entfliehen und es so ein bisschen mit Urlaub zu kombinieren. Also es war schon mein Ziel, dass ich hier nicht so viel arbeite wie in Deutschland. Aber das war jetzt nicht mein Hauptziel. Also ich bin jetzt nicht nach Bali. Das ist mein zweites Mal jetzt hier. Also ich war 2019 schon mal hier. Da hat es mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Das heißt, es war hier so eine zweite Chance, aber es ist auch 5 Jahre her. Und ich glaube, ich habe mich auch in der Zeit so von meiner Einstellung ziemlich verändert, so dass ich da ein bisschen entspannter geworden bin, weil Bali ist halt so... zwei so Extreme. Auf Instagram wird das ja immer so gezeigt, so Ästhetik und so schön. Und das finde ich auch nicht gut, weil viele machen wirklich so diese Bali-Stories. Und dann denkt man, boah, richtiges Paradies hier, gerade hier, wo ich jetzt bin, in Canggu, wo eigentlich so der Hotspot ist von dem, was man so machen kann. Dann denkt man sich, boah, so schön. Und wenn man dann hierher kommt, ist es sehr, sehr schön. Aber es ist halt auch so, dass man jeden Tag, wenn man irgendwo hin muss, durch Verkehr fährt mit 1 Million Rollern, mit Abgasen, mit Bauschutt an den Seiten. Ist jetzt auf den Straßen, will ich nicht sagen, dreckig, irgendwie vermüllt, aber es ist halt sehr so, ja, ist einfach so dirty, so kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und auch so, es gibt oft eine Situation, dass man in einem super schönen Restaurant auf die Toilette geht und die ultra unhygienisch ist und solche Sachen auch so bei uns. Wir haben jetzt hier halt eine relativ große Villa, weil wir sehr, sehr viele Leute sind. Also jetzt nicht mehr, jetzt sind schon ein paar gefahren, aber am Anfang waren wir halt 6 Leute. Und das ist so ein Bali-Standard, dass da Montag bis Freitag in der Villa inbegriffen ist, dass eine Putzfrau kommt. Und die putzt halt auch super oberflächlich, was jetzt nicht schlimm ist. Also das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, aber wenn man halt erwartet, dass hier in Bali alles super sauber ist, dann muss man sich halt selber drum kümmern. Das ist jetzt nicht so, dass sie das Bad jeden Tag picobello sauber macht, sondern das ist halt so, ja, Bali ist halt, wir haben es letztens in der Situation ganz gut beschrieben, wir hatten so einen Pfefferstreuer auf dem Tisch stehen. Und da waren so fancy große Pfefferkörner drin. Das ist halt so typisch Bali, dass man irgend sowas ja so extraordinary macht, dass es halt so besonders ist und so ultra fancy. Aber die Öffnungen in diesem Pfefferstreuer, weil das halt so ein Standard-Pfefferstreuer war, sind halt ultra klein, sodass eigentlich gar keine Pfefferkörner durchgegangen sind. Und das beschreibt Bali so perfekt. Das ist oft so auf der Oberfläche, will man so fancy wirken oder auch die Restaurants und alles, was hier so angeboten wird. Aber wenn man dann genauer hinschaut, ist es oft nicht zu Ende gedacht. Und so ist zum Beispiel auch hier in der Villa, in der wir sind, dann hat es irgendwann mal, es hat am Anfang extrem geregnet. Wir sind noch so ein bisschen in die Regenzeit reingerutscht, obwohl die schon hätte vorbei sein sollen. Und dann ist halt überall so das Wasser durchgeleakt und lauter solche Sachen. Das ist kein Weltuntergang, auf keinen Fall. Also ich bin da auch nicht so zimperlich, aber es ist ja immer eine gewisse Erwartungshaltung, mit der man irgendwo hingeht. Und sowas halt bei mir beim ersten Mal, als ich nach Bali gegangen bin, da hatte ich halt eine extrem hohe Erwartungshaltung durch diese Erzählungen, Stories und so weiter. Und dann bin ich angekommen und die erste Situation war wahrscheinlich irgendwo eine öffentliche Toilette, wo ich mir dann gedacht habe, okay, was für ein Drecksloch bin ich hier, so böse gesagt. Weil man halt, man rechnet halt mit was ganz, ganz anderem. Und ich war halt davor noch nie in Asien. Und Asien ist halt von der Mentalität auch so, Freunde von mir waren hier auch bei Einheimischen für eine Nacht und die haben auch gesagt, wie dort zu Hause sind die Toiletten genauso. Die sind hier einfach von der Mentalität einfach ganz anders als wir jetzt im Westen. Und das ist dann schon so ein bisschen Kulturschock, wenn man nicht darauf vorbereitet ist oder wenn man ja irgendeine andere Erwartungshaltung hat. Und so war es bei mir halt beim ersten Mal. Und dieses Mal wusste ich ganz genau, was auf mich zukommt. Ich glaube, das hat einen großen Unterschied gemacht. Und ich glaube, ich bin einfach auch so von meiner Art in einer entspannteren Phase, würde ich sagen, oder einfach in einem anderen State of Mind. Ich bin sonst, würde ich auch sagen, generell eher ein entspannterer Mensch so, aber ich glaube, damals war ich vielleicht auch einfach so in einer Lebenssituation, die das nicht so gut möglich gemacht hat, dass ich das genießen konnte. Also es war jetzt nicht eine Katastrophenerfahrung damals, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich nochmal nach Bali gehe. Aber bei mir hat es sich angeboten, weil Freunde hier sind. Also die hatten das schon geplant und ich wollte nicht in Deutschland sein, weil ich einfach merke, dass so, wenn ich viel im Winter in Deutschland bin und ich arbeite halt extrem viel, dass es mental nicht so gut ist und dass einfach die Umgebung, also wenn ich Wärme um mich habe, wenn ich einfach Sonne um mich habe, dass ich dann diesen hohen Workload, den ich entweder davor habe oder auch in der Zeit, dass ich den viel besser managen kann. Also im Sommer geht es mir auch mental immer viel, viel besser als im Winter. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich war ja schon, habt ihr auch mitbekommen, im November auf Teneriffa, da habe ich sowas Ähnliches gemacht, so eine Workation, also dass wir Urlaub und Arbeit verbinden. Und da habe ich gesagt, okay, ich will eh noch mal ein bisschen weg, ein bisschen runterfahren, bevor diese Frühlingsphase kommt, wo einfach bei mir sehr, sehr viel los ist, weil viele ins Coaching kommen, weil einfach der Sommer immer für viele eine große Motivation ist. Und da wusste ich, okay, es kommt bald eine sehr, sehr stressige Phase für mich und da wäre vielleicht so ein bisschen Urlaub kombiniert mit Arbeit eine gute Situation. Und weil ich da einfach viel, viel lieber mit Freunden sowas mache, gerade wenn ich länger weg bin, habe ich gesagt, okay, komm, ich gehe nochmal mit auf Bali, weil ihr seid eh da und dann komme ich halt dazu und dann hat sich das Ganze so ergeben. Also deshalb bin ich hier, ich arbeite hier, kombiniere es aber auch so ein bisschen mit Urlaub und habe diesmal auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Erfahrung. Also ich habe es letztens schon gesagt, ich würde sagen so eine 8 oder 9 von 10, liegt natürlich aber auch an den Leuten hier und daran, dass ich ja auch hier arbeite. Also hier jetzt in Canggu, ich bin ja wirklich nur in Canggu gewesen. Ich werde jetzt die nächsten Tage nochmal, gerade so in der letzten Woche, also ich bin jetzt noch 10 Tage hier und ich habe mir vorgenommen, dass ich die letzte Woche nochmal ein bisschen runterfahre und so gut wie gar nicht arbeiten werde. Oder ich habe es mal vor, mal schauen, wie gut das klappt. Aber dass ich da nochmal ein paar Sachen anschaue, die so hier herum sind. Ich habe beim letzten Mal schon ein paar Sachen gesehen, aber ich will jetzt hier nochmal nach Uluwatu und Ubud vielleicht. Also ich mache jetzt noch ein paar Sachen. Aber generell war ich jetzt eigentlich die letzten Wochen nur hier in Canggu und habe auch wirklich so Daily Life hier gehabt. Also in Canggu, könnt ihr euch das so vorstellen, da habt ihr extrem viele junge Leute. Also man hat auch das Gefühl, die Welt ist maximal 30 Jahre alt. Also es ist wirklich ganz krass hier in Canggu. Da sind wirklich ganz viele Content Creator, Leute, die remote arbeiten, Leute, die irgendwie ein Business aufbauen und so weiter. Das ist wirklich so diese typische Bubble, so klischeehaft. Das ist echt hier auf Bali richtig, richtig krass. Gibt aber auch viele Leute, die hierher gezogen sind. Also ich würde sagen, es ist so wahrscheinlich tatsächlich so 50-50 oder 70-30. Also viele bleiben hier länger, 6 Monate, 3 Monate oder wie ich jetzt irgendwie so 4 bis 6 Wochen. Es gibt auch viele Leute, die hier leben oder dann irgendwie weiterziehen. Und deshalb ist es hier so aufgebaut, dass man wirklich, also es ist wirklich extrem viel geboten, ne? Bezüglich auch so Restaurants und so weiter. Also auch Gyms hat man eine relativ gute Auswahl, wobei ich sagen muss, die finde ich jetzt nicht so gut. Also ich war in ein paar Gyms und so Preis-Leistung ist wirklich Katastrophe. Ich weiß, dass immer so Gyms im Ausland relativ teuer sind, aber wir sind halt hier auf Bali und dementsprechend ist auch die Qualität von den Gyms oft niedriger. Und auch wenn man sich so am Essen orientiert oder am generellen Preisniveau, dann sind die Gyms halt extrem teuer. Also zum Beispiel kommt jetzt auch gleich noch in so ein Abendessen oder Frühstück, kostet meistens so 6 bis 8 Euro, wenn man jetzt nicht übertreibt oder nicht ultra günstig. Man kann auch günstiger essen, aber das ist so ungefähr das Preisniveau. Da isst man richtig gut für 6 bis 8 Euro und trinkt. Also sehr, sehr niedriges Preisniveau. Aber das Gym, in dem ich jetzt bin, das ist echt kein geiles Gym. Das ist ultra klein, das ist ultra schäbig so. Und das, also ultra klein im Verhältnis zu deutschen Gyms. Und da zahle ich jetzt für einen Monat, wo mir jetzt gerade auch einfällt, dass ich das jetzt nochmal verlängern muss für eine Woche, da zahle ich jetzt für einen Monat 80 Euro, ich glaube 82 Euro oder so waren es umgerechnet. Also für so einen Monatsbeitrag jetzt nicht ultra viel, weil das ist ja oft so in Gyms, dass dann die Monatsmitgliedschaften deutlich teurer sind als jetzt ein jährlicher Vertrag oder 2-Jahres-Vertrag, aber für das Niveau halt hier auf Bali ist es im Verhältnis extrem teuer. Und auch so Day Passes, wir waren auch hier in so einem typischen Influencer-Gym, Wrong Gym hieß das. Das wirklich, also ich bin einmal hin und was haben wir gezahlt, so 25 Euro für einen Day Pass, was ich finde auf Bali hier einfach extrem viel ist, bezogen aufs Preisniveau hier einfach. Und das war, also war eine Katastrophe, weil erstens, das Gym war nicht geil, das war halt hauptsächlich ein Spa-Bereich für mich. Also so habe ich es wahrgenommen, viel Sauna und so und ich brauche jetzt immer 30 Grad keine Sauna, verstehe ich nicht. Und so mit Pool und allem. Aber der Gym-Bereich war ultra klein und halt lauter so diese klassischen Influencer, mit denen ich es auch nicht, also mit denen ich mich gar nicht identifiziere. Ich würde ja eh nicht sagen, ich bin Influencer, aber mit, also wirklich so typisch, so arrogant von der Ausstrahlung, extrem negative Ausstrahlung. Alle, also es war richtig weird, da zu trainieren. Ich war mit dem Lennart da, wir fanden es beide ganz, also gar nicht cool. Es hat uns gar nicht gefallen, da zu trainieren. Mal abgesehen davon war es halt auch kein gutes Gym. Und dann habe ich noch 1-2 andere Gyms, glaube ich, ausprobiert. Und die sind halt alle, die hauen einen nicht um, auch die teuren. Es gibt wohl noch 1-2 teure, die richtig gut sind. Aber da zahlt man dann halt hier für einen Monat so 200, 250 Euro fast. Und da bin ich ehrlich, das war mir dann zu viel, weil ich will hier einfach nur mein Training machen. Und klar, ich wollte ein bisschen Content filmen, aber das hätte ich mir dann auch eher so vorgestellt, vielleicht mache ich es noch die Tage, dass ich dann für einen Daypass in so ein Gym gehe. Da muss ich jetzt nicht in so einem ultra teuren Gym trainieren, weil das, wo ich jetzt trainiere, das hat super Geräte so von, das reicht mir vollkommen. Und ich will eh hier nicht so viel Zeit im Gym verbringen. Aber dazu kommen wir jetzt gleich nochmal beim Thema Training. Also generell ist jetzt, um das ein bisschen so abzuschließen, so das Off-Topic-Thema, Canggu ist einfach so ein, ja, so wie so ein Hotspot für junge Leute und sehr, sehr gut, um sein Daily Life zu leben. Und das ist ja auch das, was ich hier mache. Also ich arbeite hier, ich gehe ins Gym, ich habe so einen ähnlichen Tagesablauf wie heute. Ich habe das natürlich angepasst an dem, was wir hier so als Gruppe immer machen. Aber es wäre jetzt nicht so der Ort, wo ich sage, da mache ich jetzt Urlaub. Und das ist auch bei den wenigsten so. Also die meisten, die hier in Canggu sind, sind entweder schon irgendwie 3 Monate auf Bali und sind dann hier 3 Wochen, da 3 Wochen oder generell lang in Asien. Aber ich habe jetzt wenig Leute hier so kennengelernt, die wirklich in Canggu Urlaub machen, weil Canggu ist halt, klar, du bist hier nah am Strand, aber es ist auch von der Landschaft her nicht so schön, weil halt einfach du bist immer auf den Straßen und in Restaurants und so. Das ist hier eher so ein bisschen nicht urban, aber es ist halt einfach keine schöne Natur, weil hier einfach alles zugebaut ist. Aber es ist halt geil fürs Daily Life und die Leute sind auch ultra offen. Ich habe es ja in Instagram erzählt, so eine Story, das war jetzt vor, keine Ahnung, 2-3 Wochen. Da gehe ich nach dem Gym raus und dann sind 2 Frauen zu mir hergekommen und haben mich gefragt, ob ich mit denen kurz in ihre Villa gehen kann, weil die Villa offen war und sie Angst hatten, dass da jemand drin ist. Also sie wussten nicht mehr, ob sie abgesperrt hatten oder nicht. Und dann bin ich halt rein und habe halt so geschaut, ob da jemand drin ist, weil die halt Angst hatten. Und solche Situationen gibt es halt hier, finde ich, voll oft, weil die Leute einfach extrem offen sind und einfach angenehm miteinander hier zu leben. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses typische, ihr kennt diese deutsche Mentalität, jeder macht so sein eigenes Ding. Und deswegen ist halt hier Canggu so zum Leben, so für so eine Workation, was wir hier machen, finde ich perfekt, weil es halt einfach sehr, sehr angenehm ist. Und dadurch, dass wir machen es ja auch so, und jetzt mache ich vielleicht so ein bisschen die Überleitung zum Thema Essen, dass wir ausschließlich essen gehen. Also wir hatten hier einen Tag, an dem wir hier selber Essen gemacht haben. Und das war Frühstück und Abendessen, weil es war hier der Nyepi Day. Und dieser Nyepi Day, das ist ein hinduistischer Feiertag. Und also ich hoffe, das ist ein hinduistischer Feiertag. Ja klar, das ist ein hinduistischer Feiertag. Also zu 99% ist ein hinduistischer Feiertag. Wir haben uns ein bisschen informiert, aber nicht, dass ich jetzt hier die Religion vertausche, aber es ist ziemlich sicher ein hinduistischer Feiertag, weil Bali ist hinduistisch hauptsächlich, was in Indonesien eigentlich ungewöhnlich ist, weil die meisten sind Muslime. Und Bali ist halt diese Ausnahme. Es gibt sicherlich noch ein paar Orte in Indonesien, wo das genauso ist. Und deswegen war halt dieser strenge hinduistische Feiertag, an dem man nicht raus durfte, eigentlich auch kein Licht anmachen darf, weil jetzt Touristen wie bei uns sind die da nicht so streng und man sieht es ja auch nicht von der Straße. Also ich glaube, die Regel ist so, dass man es von der Straße nicht sehen oder hören sollte, also Lärm und so weiter. Und deswegen durften wir auch nicht raus. Also man kauft wirklich davor, wie bei uns an Weihnachten, die Sachen ein und dann ist man einen Tag ist man dann eingesperrt. Wir hatten halt den Vorteil, dass wir viele Leute hier in der Villa waren. Wir haben dann noch zwei Freunde eingeladen, die hier auf Bali leben und waren dann eine relativ große Gruppe. Also für uns war es eigentlich entspannt. Wir waren halt zu Hause und waren dann gezwungen, auch mal Frühstück und Abendessen selber zu machen. Und wir hatten auch, also es klingt jetzt echt übertrieben, aber ich habe mich nach diesem Tag schon wieder so gefreut auf diesen Komfort, dass es alles für einen gemacht wird, weil man sich hier so schnell dran gewöhnt, weil das Essen hier ist halt wirklich so günstig, dass man ohne Probleme jeden Tag frühstücken und Abendessen gehen kann. Weil wie gesagt, Preisniveau ist so meistens, also ich würde sagen, so da, wo wir hingehen, ist es irgend sowas zwischen 6 und 8 oder manchmal 10 Euro. Für das also wirklich ein Essen und dann noch ein oder zwei Getränke dazu. Es ist einfach ultra günstig hier. Es geht natürlich auch noch günstiger. Es gibt diese Warungs, diese Stände an den Seiten. Da gehe ich aber persönlich gar nicht hin. Das ist mir so von der Hygiene ein bisschen zu risky, weil ich einfach gar nicht, also mein Körper ist nicht vorbereitet auf bestimmte Bakterienarten, die es halt da gibt. Und wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, finde ich auch nicht, dass es das unbedingt berechtigt, dass man dann dort ist, weil das macht die Bakterien nicht weniger schädlich. Manche machen das und die kommen auch gut klar damit. Und dann kannst du auch für 1 oder 2 Euro essen, also wirklich richtig günstig und auch ganz gut wohl. Aber ich persönlich mache es nicht. Und dementsprechend gehen wir halt wirklich, also wir waren jeden Tag, wie gesagt, ich habe jetzt einmal einen Tag Frühstück und Abendessen, da haben wir so ein English Breakfast gemacht und haben dann noch am Abend gegrillt. Das war das Einzige, was wir hier so selber Essen zubereitet haben. Und sonst war ich jetzt bald dann ungefähr 6 Wochen lang, also knapp 6 Wochen, bisschen weniger, habe ich jeden Tag mindestens 2-mal auswärts gegessen. Es ist selten so, dass wir 3-mal essen, also in der Regel ist so ein typischer Tag, der läuft so ab, ich stehe auf, je nachdem, wann ich abends ins Bett gekommen bin, manchmal wird es auch deutlich später, weil ich ja die Zeitverschiebung habe und dann irgendwie, wenn wir einen Coaching-Gruppen-Call haben oder irgendwas anderes ist, wo ich mich an der deutschen Zeit orientieren muss, dann komme ich halt sehr, sehr spät ins Bett, weil wenn es bei uns 24 Uhr ist, ist in Deutschland 17 Uhr. Und dadurch verschiebt sich das dann oft sehr, sehr nach hinten. Das heißt, ich stehe auf und dann meistens gehe ich vielleicht eine Runde im Pool so, schwimme vielleicht ein bisschen, das mache ich aber auch nicht jeden Tag. Dann ist es oft so, dass ich direkt einen Proteinshake trinke, dazu komme ich aber später nochmal, also nehme ich jetzt hier nicht vorweg, weil ich zu dem Thema Protein noch ein bisschen was sagen will. Und vielleicht ein bisschen Obst esse und dann arbeite ich meistens ein bisschen, je nachdem, wann wir frühstücken gehen und wann ich auch aufgestanden bin, weil wir halt gerade am Anfang, wir waren halt eine große Gruppe, wir waren 6 Leute in der Villa plus 2 Leute, die hier leben, mit denen wir eigentlich jeden Tag, wir haben jeden Tag mit denen was gemacht, also bis auf vielleicht 1-2 Tage, sodass wir uns halt immer zum Frühstück alle getroffen haben. Wir sind halt hier dann losgefahren, wenn die ready waren und dadurch passt man sich natürlich ein bisschen an, also unterschiedlich. Manchmal habe ich noch davor gearbeitet, wenn ich ein bisschen später aufgestanden bin, dann nicht. War unterschiedlich und dann frühstücken. Dann bin ich da meistens ins Gym danach gefahren, habe natürlich auch Tage gehabt, wo ich nicht trainiert habe und nach dem Gym dann nach Hause, dann wieder meistens ein bisschen Obst, vielleicht nochmal ein Shake, kommt drauf an, was ich dann gefrühstückt habe und dann meistens wieder gearbeitet, außer wir haben irgendwie noch was gemacht, sind wir jetzt an den Beachclub gegangen oder sonstiges, dann wieder Abendessen, dann wieder nach Hause, dann wieder entweder irgendwas machen oder arbeiten. Also es hat sich gerade auch so, wie viel ich gearbeitet habe, hat sich immer daran orientiert, was wir so gerade machen. Wir hatten schon so einen ungefähren Ablauf, also Frühstück und Abendessen waren so die Punkte, die so ein bisschen den Tag diktiert haben, was wir so machen, aber zwischendrin war es halt immer unterschiedlich. Und ich würde sagen, so vom Arbeitspensum, auch wenn es jetzt eigentlich nicht relevant ist, aber dass ihr so ein bisschen Gefühl für den Tag kriegt, war es vermutlich so auf eine Woche gesehen am Tag, würde ich sagen, 3 bis 4 Stunden, wenn es wirklich auf eine Woche gesehen ist, mit allem, so was ich mache, würde ich überschlagen 4 Stunden. Ich tracke ja meine Zeit. Ich werde sehen, wenn ich hier zurückkomme, dann kann ich vielleicht nochmal erzählen, wie viel ich gearbeitet habe. Aber jetzt so rein vom Gefühl her, würde ich sagen, so 4 Stunden. Also nicht komplett Urlaub, aber jetzt auch nicht normaler Arbeitsalltag von mir. Mental habe ich, also das fand ich auch noch ein wichtiges Thema, weil das sollte man nicht trennen vom Thema Fitness. Und mental habe ich hier auch was festgestellt, was sich hier definitiv verändert hat, was man auch in den Alltag mitnehmen kann. Vielleicht bevor wir jetzt dazu kommen, will ich noch ein bisschen was zu dem Thema Auswärtsessen sagen. Wir reden zwar jetzt gleich nochmal konkret über die Ernährung, aber ich finde es wichtig, dass man vielleicht an dem Beispiel sieht, dass Auswärtsessen, auch wenn man es nicht so genau tracken kann und nicht so einen genauen Peil hat, wie viel Kalorien das so hat, dass es trotzdem möglich ist, gerade die Form zu halten, wenn man auswärts häufig isst. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt zeigen hier auf Bali, aber ich kann es sozusagen jetzt an dem Beispiel zeigen. Und natürlich bin ich nur eine Person, aber wenn ihr die richtigen Entscheidungen trefft, und dazu kommen wir später, dann könnt ihr auch im Alltag sehr, sehr gut viel auswärts essen gehen und trotzdem Fortschritte machen und an euren Zielen arbeiten. Wichtig ist, finde ich, dass man bei diesem Thema immer Form halten oder Muskelaufbau unterscheidet vom Thema Abnehmen. Weil wenn ich mich in Kaloriendefizit bringen will, dann ist das Thema Hunger ein ganz, ganz anderes, weil ich muss einfach in einem Defizit sein. Und um dieses Defizit zu erreichen, muss ich in der Regel viel, viel mehr auf mein Sättigungsmanagement achten. Und das mache ich schon hier auch mit richtigen Entscheidungen beim Auswärtsessen. Also ich esse nicht immer das, was irgendwie extrem kalorienhaltig ist oder mich schlecht sättigt oder eben nicht optimal sättigt. Also ich achte da drauf, erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Aber nichtsdestotrotz wären die Mahlzeiten, die ich mir selber zu Hause mache, deutlich sättigender. Aber es funktioniert trotzdem. Und ich würde auch sagen, dass ich hier nicht wirklich mehr Hunger habe. Liegt natürlich auch ein bisschen an der Hitze und dass ich hier beim Auswärtsessen echt gute Entscheidungen treffen kann, weil hier auf Bali gibt es halt oft gute Optionen, weil, wie ich vorhin erzählt habe, viele junge Leute, viele Leute so auch aus der Fitnessszene. Das heißt, es ist tatsächlich, würde ich sagen, für Leute, die sich für Fitness interessieren, so ein bisschen Paradies, was die Ernährung angeht. Man kann immer irgendwie so extra Protein dazu nehmen. Da gibt es wirklich coole Optionen oft, die auch Sinn machen. Und viel mit Gemüse, also wobei Gemüse geht jetzt so, aber man kann es oft on the side so nehmen, aber viel Obst und so. Das heißt, das Essen kommt einem hier schon entgegen. Das, was ich jetzt hier mache, wird vielleicht in einem anderen Land in Deutschland deutlich schwieriger sein. Aber es geht mir hier bei dem Thema eher um dieses Einschätzen. Weil ich überschlage schon auf den Tag ungefähr so, was esse ich denn jetzt? Also ich gehe da nicht komplett blind rein. Ich kann auch gar nicht blind reingehen, weil ich weiß ja, wie viel Kalorien alles hat. Das heißt, es ist ja automatisch. Das ist wie, wenn ich jetzt jemandem sage, du sollst vergessen, wie die Farbe blau aussieht. Ich kann ja gar nicht mehr eine Mahlzeit anschauen und nicht wissen, wie viel Kalorien es ungefähr hat. Die Frage, wie ich das dann bewerte, ist natürlich eine andere. Also ich sollte das dann nicht negativ bewerten und mir denken, oh mein Gott, so viel Kalorien. Sondern ich sollte halt einfach eine bewusste Entscheidung treffen. Und das hier, also wie ich jetzt hier gegessen habe, sollte euch vielleicht zeigen, dass es sehr, sehr gut funktioniert, wenn man eben nicht perfekt die Kalorien einschätzen kann. Darum geht es mir eher. Sei es jetzt, wenn man Kalorien zählt oder wenn man auf eine andere Art und Weise einen Überblick über die Kalorien bekommt oder die gesamte Ernährung einfach. Es funktioniert auch so, wenn man nicht so genau ist. Das Wichtige ist, dass man eine Beständigkeit hat und auch, dass man die Situation betrachtet, weil Beständigkeit führt dazu, dass sich so Fehler beim Tracken statistisch gesehen so ein bisschen ausgleichen. Natürlich, wenn ich jetzt immer unterschätze, dann ist es was anderes, aber wenn ich mal drüber bin, mal drunter bin, auch so von meiner persönlichen Einschätzung, dann gleicht sich das schon irgendwie aus. Und die Beständigkeit sollte auch in Bezug auf dieses Thema Form halten zu sehen sein, weil so eine Phase, wie zum Beispiel ich jetzt habe, die habe ich ja nicht immer. Und dass es mir jetzt so leicht fällt, liegt an der Vorarbeit sozusagen, die ich geleistet habe. Also dadurch, dass ich schon davor einfach eine gute Base habe in meiner Ernährung, eine gute Erfahrung und einfach auch körperlich vom Wohlbefinden da bin, wo ich sein will, fällt es mir natürlich leichter, das jetzt zu halten und das natürlich auch leichter, das Ganze anzugehen, wo ich mich wohlfühle. Und das spielt natürlich auch bei der Art und Weise, wie ich Nahrung konsumiere, eine große Rolle. Also gerade so impulsives Essen und so weiter, das hat viel mit dem Wohlbefinden zu tun. Und deswegen sollte man dieses Thema differenziert betrachten. Wenn ihr jetzt abnehmen wollt, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, sowas zu machen wie ich jetzt hier. Also wenn ihr zum Beispiel, und das habe ich oft im Coaching so eine Situation, wenn ihr so einen Lifestyle habt, dass ihr 4-5 Mal die Woche auswärts esst, gibt es ja manchmal, und dann eine Diät machen wollt und dann auch noch merkt, okay, ich bin nicht so groß, ich habe nicht so einen hohen Kalorienverbrauch, das heißt, mein Defizitspielraum, der ist nicht so hoch, weil ich einfach nicht irgendwie 800 Kalorien zu mir nehmen will, aber es gibt ja Situationen, wo Leute wirklich 1700, 1800 Kalorien als Erhaltungskalorien haben. Und wenn man dann sagt, okay, wir machen eine Diät mit 1400 Kalorien vielleicht, 1500 Kalorien, dann ist natürlich das Defizit relativ klein. Und dann sind solche Fehler beim Einschätzen oft der Grund, wieso dann kein Gewichtsverlust stattfindet. Und dann muss man natürlich differenzieren, da muss man sich überlegen, okay, passe ich meine Strategie an, passe ich meine Ziele an, das heißt, schaue ich vielleicht, dass ich eher eine Diät mache in einer Zeit, wo ich nicht so viel auswärts essen bin. Sowas machen wir ganz oft im Coaching, dass wir dann schauen, wie können wir die Situation so hinbekommen, dass es für dich funktioniert. Also eine Diät mit diesem Thema Auswärtsessen oder wenn man oft in der Kantine ist und so weiter, ist eine Sondersituation. Die ist aber sehr, sehr gut zu lösen. Aber gerade das Thema Gewicht halten oder Form halten oder sogar Muskeln aufbauen, das funktioniert sehr, sehr gut mit so einer Strategie. Weil da müssen wir uns nicht ins Defizit bringen. Und da ist es viel, viel leichter, den Hunger und eben auch die Kalorienzufuhr auf so eine Art und Weise zu regulieren. Aber diese Auffassung, dass man Kontrolle über jede Mahlzeit haben muss und dass man immer wissen muss, wie viele Kalorien exakt da drin sind, die ist falsch. Und ihr habt ja auch vielleicht auf Instagram gesehen, dass ich in der Story mache ich es ja schon lange so Kalorienquizzes, weil ich einfach das Gefühl habe, es hilft vielen, ein Gefühl für die Ernährung zu bekommen und auch, weil ich hoffe, dass es vielen hilft, zu sehen, dass ich erstens kalorienhaltige Sachen oft esse, also oft dann was esse, was halt 1300, 1400 Kalorien hat, was vielleicht für so eine Standardmahlzeit relativ viel ist. Und dass man auch sieht, dass ich oft mit Ranges arbeite. Also die Antwort ist dann nie 676 Kalorien. Natürlich könnte ich das irgendwie eintracken und dann schauen, was hat es genau, aber selbst ich weiß es auch nicht. Also ich kann ja auch nicht 100% genau das einschätzen, wie viel da drin ist. Das heißt, ihr kriegt dann oft so eine Vorgabe von, sind es vielleicht 600 bis 700 Kalorien. Und das ist ja schon eine sehr, sehr große Range, die in der Diät vielleicht nicht so optimal ist, wenn ich wirklich sehr, sehr oft auswärts essen bin. Aber gerade wenn ich meine Form halten will oder Muskeln aufbauen möchte, also in einer neutralen Kalorienbilanz bin oder so einem leichten Überschuss, dann ist es natürlich ein anderes Thema und dann kann ich da entspannter sein. Und da seht ihr vielleicht jetzt auch an diesem Beispiel, dass ihr euch nicht so viel Gedanken machen müsst über wie viel Kalorien hat es jetzt exakt, sondern wenn ihr roundabout das macht und ganz, ganz wichtig, beständig seid, auch indem ihr eure Ernährung betrachtet und diese Beständigkeit fällt euch leichter, wenn ihr eben so entspannt seid, dann funktioniert das Ganze. Wir kommen jetzt aber gleich nochmal zum Thema Ernährung und dann erzähle ich mal so die Einzelheiten, auf die ich hier achte. Was ich jetzt ja gerade schon angesprochen habe, ist das Thema mental, weil der mentale Zustand, den wir haben, also wie gestresst wir sind, wie zufrieden wir generell mit uns sind, der wirkt sich extrem auf die Ernährung aus, weil Ernährung hat ja auch was mit Dopamin zu tun. Und es gibt natürlich ganz viele noch Side-Faktoren, aber wenn ihr allein in einem mentalen Zustand seid, in dem ihr glücklicher seid, dann werdet ihr weniger negative Emotionen und weniger Stress und so weiter mit Essen kompensieren. Ihr kommt weniger in die Versuchung. Das heißt, das ist die beste Ursachenbehandlung für impulsives Essen, wenn ihr ruhig, zufrieden, einfach so glücklich seid. Und das ist auch was, was ich ganz, ganz oft im Coaching bemerke und dann mit den Leuten drüber spreche, wenn wir so über Stressmanagement immer und immer wieder sprechen und ich merke, dass auch gewissen Personen dann schwerfällt, was einfach ein schwieriges Thema ist und dann die Person im Urlaub ist und auf einmal, wir tracken immer Woche für Woche den Hungerlevel und auf einmal der Hungerlevel ein ganz anderer ist, einfach viel, viel niedriger, obwohl wir vielleicht sogar ein schlechteres Sättigungsmanagement auf der Oberfläche haben von der Mahlzeitenauswahl. Aber einfach dieser mentale Zustand, dass ich keine negativen Emotionen, keinen Stress und so weiter kompensieren muss, wirkt sich extrem auf die Sättigung aus. Und dann sage ich immer, nimm das doch mit in deinen Alltag, weil du siehst ja, dass dir dieser geringere Stress extrem hilft. Dann sollte das vielleicht für dich der motivierende Punkt sein, zu sagen, okay, es ist wohl relevant und es macht so einen Unterschied, weil oft ist so Stress ein abstraktes Thema und wir brauchen einen bestimmten motivierenden Reiz, damit wir so ein abstraktes Thema angehen. Und wenn man dann weiß, okay, wenn ich meinen Stress besser im Griff habe, habe ich eine Sache, die mich sehr, sehr belastet, zum Beispiel mein Hungermanagement, viel, viel besser im Griff, dann habe ich eine gute Motivation dafür. Und dieser Moment im Urlaub ist oft das, wo man, finde ich, also meine Erfahrung aus dem Coaching, den Leuten so die Augen öffnen kann, weil sie dann sehen, okay, ich sehe mal eine andere Situation, da bin ich weniger gestresst und ich habe tatsächlich weniger Hunger. Und dann kann man das mit in den Alltag nehmen, um seinen Stress runterzufahren. Das ist jetzt was ich jetzt nicht unbedingt hier bemerkt habe, wobei ich schon auch sagen würde, dass ich weniger fokussiert auf Essen bin als jetzt zu Hause, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen, wobei ich halt auch zu Hause super entspannt mit der Ernährung bin. Deswegen ist es für mich dann schwierig, solche kleinen Nuancen festzustellen, aber das gilt ja genauso für mich wie für euch. Was ich aber gemerkt habe hier, ist das Thema Reize. Das liegt jetzt natürlich nicht unbedingt an Bali oder dass ich jetzt hier in Canggu bin, aber die generelle Art, wie ich hier lebe, hat es meiner Meinung nach verursacht, weil ich ja auch die ganze Zeit unter Leuten bin. Also es gibt ganz wenig Situationen, wo ich mal alleine bin. Es gab schon so ein paar Tage, wo ich mir das auch rausgenommen habe, weil ich brauche das ab und zu, dass ich wirklich alleine frühstücken gehe, dann auch irgendwie ins Gym gehe, mit niemandem trainiere und so ein bisschen mein eigenes Ding mache, um ein bisschen nachzudenken einfach. Ich denke, dass die meisten kennen das. Aber ich brauche sowas gar nicht so oft, wenn ich entspannte Leute mit mir habe, also Leute, die ich auch sehr gern habe, dann brauche ich das gar nicht so oft. Und das ist halt hier der Fall, weil ich teilweise mit meinen besten Freunden hier bin. Deswegen habe ich hier auch wenig Situationen gehabt, in denen ich irgendwie, zum Beispiel, ich bin gar nicht durch TikTok gescrollt, nicht einmal. Es gab Situationen, wo ich irgendwie so gerade aus Automatismus am Anfang die App aufgemacht habe und dann irgendwie gemerkt habe, ich habe gar kein Bedürfnis, sondern es war so ein Automatismus. Aber ich habe auch hier super wenig YouTube konsumiert, was ich in Deutschland viel mache. Ich habe so gut wie gar keine Podcasts gehört, würde ich euch jetzt nicht empfehlen, weil ich hoffe, dass ihr den Podcast hier weiterhört. Aber ich habe einfach viel, viel weniger Medien konsumiert, viel, 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 viel weniger Reiz um mich herum gehabt. Es ist auch oft so gewesen, dass ich irgendwas gemacht habe und nicht so nebenbei lief. Und darüber haben wir hier auch schon oft gesprochen, dass dieses ständige Reiz um uns herum haben auch nicht gut ist. Und das heißt es nicht, dass ihr gar kein TikTok mehr nutzen solltet und kein YouTube schauen solltet oder sonst was, weil wenn ich in Deutschland bin, werde ich das auch wieder machen, weil ich einfach viel, viel mehr Zeit alleine verbringe. Also der Grund, wieso ich glaube, hier so wenig konsumiert habe, ist, weil ich einfach immer um Leute herum bin und es ist bei uns halt nicht so, dass wir dann irgendwie beim Essen sitzen und jeder am Handy ist, weil wir haben uns immer so viel zu erzählen, weil wir auch so eine große Gruppe sind und deswegen gab es gar nicht so Situationen. Also das, was wir gemacht haben, hat automatisch dazu geführt, dass ich weniger Sachen konsumiert habe. Es war schon auch so, dass ich das ein bisschen bewusst entschieden habe, aber ich habe auch so nach einer Woche gemerkt, dass ich würde gern mehr konsumieren, aber ich komme gar nicht dazu. Also zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, ich schaue ziemlich viel Fußball so und ich habe die Ergebnisse gar nicht mehr mitbekommen. Normal schaue ich mir dann auch oft Zusammenfassungen an und ich bin gar nicht so dazugekommen. Also ich habe gemerkt, ich habe gar keine Zeit dafür. Das hat mir dann auch gezeigt, dass es teilweise eine bewusste Entscheidung war bei ein paar Sachen, aber dass ich auch einfach gar keine Zeit dafür hatte. Dass es einfach so aus der Situation heraus, wie sie hier ist, gekommen ist. Aber, also die Intention ist jetzt ja erstmal egal, der Effekt, der da war, der ist halt der positive. Dass ich merke, ich war viel, viel entspannter. Vielleicht war das auch so ein bisschen ein Grund, wieso ich gesagt habe, ich bleibe noch mal 10 Tage länger. Weil man macht es ja oft aus so einem Gefühl heraus, okay, wie fühle ich mich hier und denke gar nicht so an bestimmte Situationen, das schon auch, aber einfach, ich habe mich einfach gut gefühlt hier, viel, viel entspannter als in Deutschland. Und deswegen, also ich denke, dass das hier ein großer Teil davon war. Es gab mehrere Faktoren, wieso das so war. Logischerweise auch das Wetter. Und ich denke einfach, wir sind eine soziale Spezies. Wenn wir die ganze Zeit Leute um uns herum haben, die wir sehr gerne haben, dann geht es uns einfach besser. Also das hat natürlich auch extrem viel ausgemacht. Aber ich denke trotzdem auch, dieses weniger Reize, weniger, was auf einen so einprasselt, was vielleicht gar nicht auch so relevant ist immer für einen, Also ich finde schon auch wichtig, dass man viel, viel lernt und sich weiterbildet und den Horizont erweitert. Und deswegen sind Reize nicht immer negativ, aber diese Dauerbeschallung, die wir haben, die sich dann halt auf ganz viel auswirkt, die nehme ich auf jeden Fall mit nach Deutschland und das empfehle ich euch auch. Komplett ab, also mal abgesehen von diesem mentalen Positiven, was ihr mitnehmt, auch wenn ihr Fitness als Motivation habt, sei das jetzt, ihr würdet irgendwie Muskeln aufbauen oder abnehmen, also wo ihr eigentlich denkt, was hat denn das jetzt damit zu tun, wie viele Medien ich da konsumiere? Ihr müsst so denken, das, was ihr mit der Ernährung macht, wirkt sich auf alles andere aus, was ihr mit eurer Fitness machen wollt. Und dieser positive mentale Zustand, also entspannter im Endeffekt zu sein, der wirkt sich zu 100% auf eure Ernährung aus. Also auf die Entscheidungen, die ihr trefft, wie viel Hunger ihr habt, wie eure Sättigung generell funktioniert. Das wirkt sich einfach aus. Und es ist, ich merke oft, nicht so ein sexy Thema. Es interessiert fast niemanden. Wenn ich Content darüber mache, habe ich oft gemerkt, dass so die Resonanz und einfach, es interessiert nicht so viele. Und das verstehe ich auch, ist bei mir dasselbe. Also es gibt Sachen, die so, wo man einfach eine direktere Auswirkung sieht, die viel spannender sind. Aber seid euch bewusst, dass dieser Bereich, und ich sehe es im Coaching wirklich jeden Tag, wir nehmen das Thema immer mit rein, weil das einfach extrem sich auswirkt auf eure Ernährung. Und die Ernährung steuert einfach so viel von dem, was ihr macht in euren Fitnesszielen. Und deswegen solltet ihr das einfach immer berücksichtigen und das vielleicht mit so in euren Alltag nehmen. Wie gesagt, müsst ihr nicht komplett die TikTok-App löschen und diese typischen Reize, die ja, also für mich ist immer TikTok so das Paradebeispiel von so einer Überreizung, weil es wirklich so fast-paced ist, Dopamin, Dopamin, Dopamin. Ihr müsst es nicht komplett verbannen, aber nehmt euch vielleicht mal vor, das zu testen, weniger Reize um euch herum zu haben, jeden Tag so eine Stunde mal zu machen oder vielleicht anzufangen. Wir haben es mal im Membership mit einer 20-Minuten-Challenge gemacht, so jeden Tag 20 Minuten mal einfach irgendwas machen, keine Ahnung, abwaschen, putzen oder sonstiges ohne Ablenkung, ohne dass ich irgendwas höre dabei oder essen ohne Ablenkung, einfach mal merken, wie sich das anfühlt und merken, dass nicht immer alles voller Reize sein muss. Ich habe auch hier eine Story gemacht von einer Situation, die ich jetzt hier nicht so oft habe, aber die ich auch dann bewusst entschieden habe. Und das, so könnt ihr das zum Beispiel auch machen. Wenn ich jetzt hier, es gab ein paar Tage, an denen ich alleine essen gegangen bin, jetzt irgendwie Frühstück oder auch mal abends, je nachdem, was die anderen gemacht haben. Und manchmal haben wir auch verschiedene Sachen gemacht. Es sind ja auch hier ein paar Paare dabei. Und dann war ich halt dann oft, dass ich auch irgendwas mal allein gemacht habe. Und ich habe mich dann auch nicht mit dem Handy irgendwo hingesetzt und was angeschaut, so wie ich es in Deutschland mache, sondern ich habe wirklich einfach nur gegessen, was natürlich vielleicht hier ein bisschen leichter fällt, weil viel um einen herum passiert, aber trotzdem, ich habe jetzt nicht irgendwie andere Leute beobachtet, ich habe einfach vor mich hingeschaut, mein Essen gegessen und einfach ein bisschen nachgedacht. Und dass ihr vielleicht sowas mitnehmt mal in euren Alltag und mal testet, wie sich das dann auf eure Ernährung auswirkt. Und jetzt abschließend erzähle ich euch nochmal konkreter, wie meine Ernährung hier abgelaufen ist, bevor wir dann zum Q&A gekommen sind. Ich will anfangen mit dem wichtigsten Thema, und zwar Protein, weil das ist ja bei vielen so ein Stressfaktor, wenn man unterwegs ist, aber auch zu Hause. Und ich habe euch ja gesagt, das, was ich euch jetzt hier erzähle, geht es mir auch darum, dass ich jetzt nicht hier einen Urlaubsguide mache, weil das, finde ich, ist für die meisten einfach nicht so eine relevante Situation. Das kriegt man dann schon meistens hin und da gibt es schon andere Folgen von mir. Und vielleicht kommen auch nochmal im Sommer spezielle Folgen dazu oder halt vor der typischen Urlaubssaison. Aber das, was ich euch jetzt hier erzähle, das könnt ihr euch auch in euren Alltag mitnehmen, weil mein Bali-Leben hier sozusagen war eigentlich gezielt wie mein Alltag. Also es war jetzt nicht mein Ziel, dass ich jetzt hier 6 Wochen lang irgendwie gar nicht ins Gym gehe oder so, weil mir das auch fehlen würde oder meine Ernährung komplett anders gestalte, sondern mein Ziel war einfach so ein bisschen Urlaub mit schon Alltag verbinden. Und ich würde sagen, vom Protein her habe ich es nicht großartig anders gemacht als zu Hause. Ich habe natürlich hier weniger Möglichkeiten, weil das Einzige, was ich hier so in der Villa habe, ist Obst und Proteinpulver. Es ist nicht so, dass ich dann noch ganz viele andere Optionen habe, die ich halt zu Hause bei mir in meinem Haushalt einfach habe. Das heißt, es ist schon ein bisschen eine andere Situation, aber in der Regel würde ich das auch in Deutschland nicht großartig anders machen, als ich es jetzt hier gemacht habe, nämlich mit Proteinpulver in der Situation, wo ich nicht in einem Defizit bin. Wenn ich im Defizit bin, sage ich euch ja immer, feste Nahrungsmittel, das ist the way to go. Ihr könnt schon auch mal Proteinpulver einbinden, aber in einer neutralen Kalorienbilanz fällt einem das einfach viel leichter. Und wenn ich da so eine Phase hätte, zum Beispiel im Sommer, wo ich auch vom Hunger her das eigentlich oft gut hinbekomme, dass ich mit viel, viel flüssiger Nahrung arbeite, also viel Proteinshakes, da mache ich das auch so. Das ist ja ähnlich wie hier, aber sonst schaue ich schon auch, dass ich in einer neutralen Kalorienbilanz viele feste Proteine zu mir nehme. Aber hier war es kein komplett anderes Szenario als in Deutschland. Und das, ich habe es halt folgendermaßen gemacht, um das vielleicht mal konkret zu erzählen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich immer gefrühstückt habe und ein Abendessen hatte. Es gab wirklich wenige Situationen, in denen ich nochmal zwischendurch was gegessen habe. Es gab Situationen, in denen ich nochmal danach was gegessen habe. Zum Beispiel gestern war ein wichtiges Fußballspiel, das ich mir anschauen wollte. Alle sind schlafen gegangen und das hat erst um 1.30 Uhr angefangen. Und ich hatte auch irgendwie Lust, einfach mal das anzuschauen und mal ein bisschen so für mich zu sein. Und dann habe ich mir noch was bestellt, so zum Essen. Natürlich, so Situationen gab es. Aber in der Regel war so mein Ablauf, dass ich ein Frühstück und ein Abendessen hatte. Und dann halt drumherum, aber jetzt nicht so, dass ich in der Villa hier irgendwas großartig essen kann, weil ich habe hier nichts im Kühlschrank. Ich kaufe mir auch nichts ein, außer halt Obst und Proteinpulver. Und das habe ich mir auch erst nach ein paar Tagen gekauft. Ich habe es am Anfang so probiert und das habe ich auch in Instagram in der Story ja so erzählt, dass ich es über die Mahlzeiten beim Frühstück schon mal größtenteils abgedeckt habe. So habe ich es in den ersten paar Tagen gemacht. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, so nach dem vierten, fünften Tag, okay, das nervt mich, weil ich habe auch mal Bock, hier so eine Smoothie Bowl zu essen, weil ich eigentlich so süße, bisschen leichtere Sachen lieber esse in der Früh, als jedes Mal so ein riesen Rührei mit Vollkornbrot und so dieses typische Bali-Essen halt, das ist dann oft so ein, ja, so Ex-Benedict oder so, sowas in der Richtung halt, sowas sehr, sehr Herzhaftes. Und das esse ich schon auch gerne in der Früh, aber nicht immer. Gerade wenn ich dann danach trainieren gehe, mag ich so ein bisschen obstlastiger, sowas Frisches, gerade wenn es hier so heiß ist. Ich mag das einfach mehr, aber es ist halt oft so, dass diese Smoothie Bowls nicht so proteinhaltig sind. Manchmal kann man dann auch sagen, okay, extra Protein, dann machen die einem ein, zwei Scoops Protein rein. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Und dann habe ich einfach nach ein paar Tagen gesagt, okay, ich gehe jetzt hier in irgendeinen Supplement Store, weil ich hatte nichts mitgenommen und hole mir jetzt irgendwie so ein Proteinpulver, damit es einfach entspannter für mich ist und damit ich andere Sachen essen kann. Natürlich, wenn ich jetzt, wie vorhin gesagt, in einem Kaloriendefizit bin, dann würde ich das vermutlich anders gestalten. Dann würde ich sagen, wie kann ich schauen, dass ich in den Mahlzeiten, vielleicht wenn es auch nicht mein Frühstück ist, in den anderen Mahlzeiten noch mehr feste Proteinquellen zu mir nehme, damit einfach meine Sättigungsregulation besser ist. Weil in der Diät ist es gar nicht so wichtig, dass ihr das Protein aufteilt. Das ist für den Muskelaufbau relevanter, dass wir vielleicht nicht alles Protein in einer Mahlzeit haben. Aber gerade wenn man in der Diät ist und das Ziel kann auch in der Diät sein, Muskeln aufzubauen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, man trainiert schon wirklich deutlich länger und hat auch einen strammen Fettverlust vor sich und sagt, okay, realistisch ist eigentlich, dass ich mehr meine Muskelmasse halte oder wie ich jetzt, wo auch nicht mehr so viel passiert oder gerade jetzt so eine Phase für mich, da ist mir einfach klar, ich bin jetzt hier, nicht in meinem normalen Gym, ich habe ein bisschen anderen Ablauf, ich bin nicht an das Klima gewöhnt, ich werde jetzt hier nicht die Ultra-Fortschritte machen, ich werde jetzt hier nicht noch ein paar Prozent aus meiner Muskulatur rauskitzeln. Es war mir klar, dass ich hier eher so auf Erhaltung trainiere. Und da ist es wirklich total irrelevant, also es zeigt die wissenschaftliche Datenlage ziemlich genau, wann ihr euer Protein zu euch nehmt, ob das jetzt in einer Mahlzeit ist oder in zwei oder in drei, das ist dann nicht so wichtig. Das heißt, da wäre dann auch eine sinnvolle Strategie zu sagen, okay, ich will ab und zu in der Früh so was anderes essen mit weniger Protein, dann esse ich halt direkt nach dem Aufstehen die ersten 6, 7, 8 Stunden gar kein Protein und dann irgendwie vielleicht mittags nochmal ein bisschen was und dann abends. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber das war für mich jetzt nicht so eine sinnvolle Option, weil dann müsste ich wieder abends extrem drauf achten und wie gesagt, mein Ziel ist jetzt, die Muskeln zu erhalten und ich merke auch, dass es mit der Sättigung super klappt, wenn ich 1, 2 Shakes hier am Tag trinke. Habe ich mir ein Proteinpulver gekauft und dann habe ich es, wie ich es vorhin erzählt habe, so gemacht, dass ich aufstehe, Proteinshake, und ein bisschen Obst dazu. Und dann hat es auch meistens gedauert, bis wir frühstücken gegangen sind. Und dann muss ich mir dort gar keine Gedanken machen. Dann hat schon mal das, was ich gegessen habe beim Frühstück, vielleicht nochmal irgendwie 40, 50 Gramm Protein gehabt. Manchmal auch nur 10 Gramm. Aber es war mir egal. Weil so und so wusste ich, okay, ich habe jetzt schon mal 50 Gramm vielleicht abgedeckt. Was für die meisten, hängt ja vom Gewicht ab, vielleicht ein bisschen zu viel wäre. Aber für mich sind so 50 Gramm, kommt eigentlich sehr, sehr gut hin, dass ich dann schon mal ein Drittel ungefähr abgedeckt habe oder sogar ein bisschen mehr. Und dann war der restliche Tag stressfrei. Da muss ich mir darüber keine großen Gedanken machen. Und so seht ihr auch, dass man das relativ flexibel gestalten kann und dass man sich auch nicht so sehr am Protein aufhängen sollte, wenn man merkt, okay, es behindert eigentlich das, wie ich gerade meine Ernährung gestalten möchte. Weil, wie gesagt, ich hatte da keine Lust drauf, jedes Mal beim Frühstück Rührei zu essen und Sonstiges, obwohl ich das sehr, sehr gerne esse, auch in Deutschland, aber halt nicht jeden Tag. So ein richtig angenehmes Frühstück ist für mich einfach irgendwas, was auf Obst basiert. Und wenn ich dann halt hier nicht wie in Deutschland irgendwie Ski oder so dazu tun kann, dann muss ich mir halt überlegen, okay, was gibt es für eine andere Option? Und die war für mich relativ schnell gefunden, ganz simpel, Proteinpulver kaufen. Hätte auch noch andere Möglichkeiten gegeben, aber so habe ich es jetzt in der Situation gelöst. Zweites Thema, Kalorienzufuhr. Das habe ich ja vorhin auch schon mal angeschnitten. Wie habe ich das reguliert? Ich weiß nicht ganz genau, wie viel Kalorien ich hier weniger verbrauche, weil ich meine Aktivität hier nicht so gut tracken kann. Ich habe ein gutes Gefühl dafür und es ist deutlich weniger als in Deutschland, weil wieso kann ich meine Aktivität nicht tracken? Wenn man einen Roller fährt und eine Fitbit anhat, dann checkt ihr das nicht. Das heißt, es sieht immer so aus, als würde ich jeden Tag 10.000, 12.000 Schritte machen. Die mache ich aber nicht, weil ich einfach viel mit dem Roller fahre und die Erschütterungen dann scheinbar zu den Schritten dazugezählt werden. Also da sind die Fitness-Tracker wohl nicht so gut kalibriert. Ich habe auch ein bisschen einen älteren, was im Alltag für mich sonst gar keine Rolle spielt. Da benutze ich den auch nicht immer. Aber es war jetzt für mich nicht möglich, wirklich mal festzustellen, okay, wie hoch ist meine Aktivität? Ich hätte jedes Mal davor die Fitbit ausziehen können, aber selbst dann, wenn ich sie irgendwo im Roller liegen habe so oder in der Hosentasche, trackt es ja in der Regel auch mit. Also es gab einfach keine Möglichkeit für mich, wirklich festzustellen, wie hoch ist meine Alltagsaktivität. Ich würde aber schätzen, dass ich an einem Tag, an dem ich ins Gym gehe, nicht über 7.000, 8.000 Schritte komme. Maximal. Und würde ich hier länger sein, würde ich auch andere Möglichkeiten finden. Würde ich hier länger sein, würde ich wirklich sagen, ich bin hier ein halbes Jahr zum Beispiel, dann würde ich definitiv im Gym ab und zu mal auf dem Laufband ein bisschen laufen, einfach ein bisschen Alltagsaktivität mir reinholen, weil ich könnte hier gar nicht irgendwelche Spaziergänge machen oder sagen, ich gehe hier zu Fuß, weil es gibt oft gar keine Gehwege. Und ganz ehrlich, bei durchgängig 30 Grad habe ich auch gar keinen Bock darauf. Und deswegen war mein Kalorienverbrauch auf jeden Fall deutlich geringer. Es ist aber trotzdem so, dass wenn der Kalorienverbrauch sinkt und ihr trotzdem noch Aktivität habt, wie ich jetzt zum Beispiel durch Sport, und ich bin auch generell jemand, jetzt hier zum Beispiel in der Villa, ich laufe schon relativ viel rum. Also ich bin schon ein bisschen eine aktivere Person von meiner Genetik her. Und wenn ihr dann weniger Kalorien zu euch nehmt, dann geht auch der Hunger ein bisschen mit runter. Wir haben diesen positiven Effekt von mehr Aktivität ist gleich weniger Hunger, den haben wir. Aber es ist halt auch so, jetzt mal ein Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland bin und ich gehe viermal ins Gym und mache jeden Tag 15.000 Schritte und ich habe ein anderes Szenario und gehe viermal ins Gym und mache 25.000 Schritte, dann habe ich ja diese 10.000, oder es waren 10.000 Schritte jetzt mehr, ich habe 15.000, glaube ich, gesagt, ja, also 10.000 Schritte mehr am Tag, habe ich ja mehr Kalorienverbrauch. Aber ich werde auch vermutlich um die 10.000 Schritte mehr Hunger haben. Also das, was mir diese 10.000 Kalorien mehr an Schritten bringen, das habe ich auch in der Regel mehr an Hunger. Wieso? Weil diese 15.000 Schritte mit 4 Gym-Einheiten, da reize ich diesen hungerunterdrückenden Effekt der Aktivität in der Regel schon maximal aus. Nicht immer, sehr individuell, aber bei den meisten Leuten wird es so sein, dass das Hungerlevel mit beiden Varianten gleich ist, obwohl ich mit der einen Variante ein paar hundert Kalorien mehr zur Verfügung habe. Aber ich werde nicht, es wird sich für mich nicht so anfühlen, wenn ich ein gutes Sättigungsmanagement habe und gute Mahlzeiten auswähle, dann wird es sich nicht so anfühlen, als hätte ich weniger Hunger mit der Variante mit mehr Aktivität. Das heißt, es ist nicht immer notwendig, die Aktivität in so ein extremes Maß zu pushen. Das ist aber auch individuell, aber so ist der Durchschnitt bei den meisten Menschen. Und das heißt, dass wenn ich hier immer noch Aktivität habe und nicht komplett auf Nullniveau fahre, dass mein Hunger sich auch mit ein bisschen runterreguliert. Und das habe ich hier auch gemerkt. Deswegen komme ich auch ganz gut damit klar, also vom Hungermanagement. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie darauf achten muss, aber es ist genauso wie in Deutschland. Zum Beispiel jetzt würde ich sagen, ich habe aktuell Hunger. Ich schätze mein Hungerlevel jetzt gerade so bei 30%, 40% vielleicht sogar ein. Wieso? Weil ich habe jetzt lange nichts gegessen. Ich bin aufgestanden, habe nur Obst gegessen, weil mein Proteinpulver ist gestern leer gegangen. Also ich habe wirklich vielleicht 150 Kalorien intus und würde jetzt sagen, dass ich so 3 Stunden ungefähr schon wach bin. Und das habe ich dann auch oft nach dem Frühstück bis zum Abendessen. Es gibt mal Situationen, in denen ich einfach Hunger habe. Das ist aber eine ganz normale Empfindung. Hunger ist nichts Negatives, Hunger ist auch nichts, kann was Positives sein, kann man auch als Cue nutzen, wenn man vielleicht keine Kalorien zählt und abnehmen möchte, um festzustellen, hey, läuft's hier gerade? also bin ich in einem Defizit, aber Hunger sollte einfach neutral als Empfindung bewertet werden, so wie Langeweile. Ich habe ja vorhin auch diesen mentalen Aspekt kurz angesprochen und es ist einfach wichtig, dass man auch ab und zu mal Langeweile verspürt, damit man ein ordentlich reguliertes Dopaminsystem hat. Und genauso ist beim Hunger. Also ich nutze schon auch hier immer wieder Situationen bewusst, um Hunger wahrzunehmen. Also ich stuff mich nicht immer, ich bin nicht immer 100% satt und ich bewerte den Hunger auch gar nicht als was Negatives. Es ist einfach ein Teil von meinen Empfindungen und ich schaue immer, dass er nicht so extrem wird. Habe auch vor ein paar Tagen eine Story gemacht mit der Pam, in der wir wirklich beide extrem Hunger hatten. Also es war wirklich schon so an der Grenze, wo ich sage, ich muss jetzt irgendwas essen. Ich kann natürlich über den Hunger drüber gehen, aber es war wirklich so, normalerweise lasse ich meinen Hunger nicht so extrem hochkommen. Aber es gibt schon auch mal. Aber in der Regel schaue ich halt, dass es nicht so der Fall ist, dass ich regelmäßig esse. Aber dass ich, wie gesagt, Abstände habe von Frühstück zu Abendessen, die einfach meistens so 6, 7, 8 Stunden sind, wo dann ganz normal ist, dass man irgendwann langsam Hunger kriegt. Dann zwischendurch esse ich mal ein bisschen Obst so. Aber so ein Hungerlevel von 30-40% über den Tag verteilt ist ganz normal und das bemerkt man auch gar nicht bewusst, wenn man irgendwas macht. Wenn man jetzt natürlich nur da sitzt und gar nichts macht, dann ist es oft so, dass man das stärker bemerkt. Aber sowas ist ein ganz normales Hungerlevel. Und das nutze ich, um meine Kalorienzufuhr einzuschätzen. Ich nutze aber auch die Mahlzeitenstruktur. Also ich habe 2 Mahlzeiten, Frühstück und Abendessen, die in der Regel, Frühstück ist meistens so, dadurch, dass ich eine Kokosnuss, also ich trinke fast immer so eine Kokosnuss dazu, die hat ja auch ein bisschen Kalorien, aber nicht viel. Und dann würde ich sagen, ist je nachdem, was für eine Entscheidung ich beim Frühstück treffe, mein Frühstück immer so zwischen 500 und 1000 Kalorien maximal. Also 1000 ist selten der Fall. Ich bin eher so zwischen 500 und 800 Kalorien beim Frühstück meistens. Davor trinke ich natürlich einen Shake und ein bisschen Obst, also das sind ja auch nochmal ein paar hundert Kalorien. Und dann habe ich meistens ein Abendessen, das auch so bei, würde ich sagen, 1000, 1100 Kalorien liegt, da dann meistens ein bisschen mehr. Und dann nochmal tagsüber ein bisschen Obst dazu und vielleicht nochmal ein Shake. Und dann lande ich hier vermutlich so in der Regel im Wochendurchschnitt irgendwo bei so 2500 Kalorien. Was ist für viele vielleicht, wenn man auch so meine Muskelmasse betrachtet, nicht so viel wirkt. Aber ich habe halt hier auch wirklich wenig Bewegung. Und das ist auch eine ganz normale Kalorienzufuhr. Also 2500 Kalorien ist auch für jemanden, der eine gute Aktivität hat, nicht super wenig. Das wird ja auch immer so ins Extreme gepusht von der Fitnessbranche. Und mit 2500 Kalorien, wenn die gut gestaltet sind, werden die meisten super gut satt. Und was ich zusätzlich eben noch mache, also 2500 Kalorien für mein Gewicht, einfach meine Muskelmasse und das Ganze drumherum. Und was ich zusätzlich noch mache, ist, dass ich gute Entscheidungen treffe in so 70-80% der Situationen. Das heißt, wenn wir essen gehen, überlege ich mir schon, was ich esse. Weil das ist jetzt kein Urlaub für mich, wo ich sage, okay, jetzt mal 1-2 Wochen ganz entspannt, who cares. So, aber selbst da bin ich nicht so der Freund davon, immer so ins Extreme zu gehen. Aber da würde ich es vielleicht noch mal ein bisschen lockerer sehen und vielleicht noch mehr Sachen ausprobieren, so vom Essen. Ist jetzt aber hier nicht so, dass ich was nicht ausprobieren kann, weil das asiatische Essen oder das, was hier generell gibt, ist jetzt auch nicht so extrem kalorienreich. Wenn ich jetzt in den USA wäre, da gibt es ja schon richtig geiles Fastfood, so da würde ich vielleicht sagen, okay, da will ich mal ein bisschen mehr ausprobieren und weniger drüber nachdenken. So einfach dieses hedonische Essen auch bewusst praktizieren, das kann man ja auch mal. Aber hier ist es so, dass ich trotzdem immer wieder gute Entscheidungen treffen muss. Und weil ich ja auch hier so ein Daily Life habe und auch lange hier bin, mache ich das einfach bewusst. Also darum geht es einfach, dass ihr bewusst Entscheidungen trefft. Und das kann man ganz easy machen, indem man sich überlegt, okay, ist es jetzt hier vielleicht eine kalorienreichere Option oder bestelle ich mir jetzt noch irgendwie Gemüse on the side oder extra Protein oder sonstiges. Ihr wisst ja im Endeffekt, was ihr tun müsst. Und das ist auch meine Erfahrung, dass die meisten eigentlich ein gutes Gefühl dafür haben, was für eine Entscheidung jetzt die richtige wäre. Nicht immer. Deswegen machen wir auch die Kalorienquizzes in Stories oder jetzt auch in ein paar Reels haben wir es ja gemacht, damit ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt. Aber es geht einfach im Großen und Ganzen darum, in den meisten Situationen einfach eine gute, logische Entscheidung für sich zu treffen. Und das mache ich ja auch. Das macht es viel, viel leichter, die Kalorienzufuhr zu regulieren, weil ich dann nicht schauen muss, oh, wie viele Kalorien hatte das jetzt? Oh, das waren relativ viel, wie kann ich das kompensieren und so weiter. Ich treffe einfach eine gute Entscheidung in den meisten Situationen, bin dadurch entspannt, habe nicht so diese Food-FOMO, dass ich dann irgendwie was extrem crave, weil ich es mir in anderen Situationen dann erlaube. Zum Beispiel gestern, was ich gesagt habe, ich habe mir Essen bestellt, ich habe mir so frittiertes Chicken bestellt, weil ich da auch mal Bock drauf hatte. Aber ich habe da gar kein Problem damit, weil ich es in den anderen Situationen dann selten so esse. Und dann kann ich das ab und zu essen. Also einfach bewusst selber entscheiden. Und ich habe mich dann auch gestern ganz bewusst dazu entschieden, okay, das ist mal so ein bisschen Comfort-Food. Und das ist ja auch okay. Also Essen kann auch mal hedonisch sein, also aus Genuss. Es ist halt wichtig, dass ich mich bewusst dafür entscheide und nicht das dann in jeder Situation praktiziere oder wenn ich das dann esse, das dann mit so einem bitteren Beigeschmack mache, weil dann ist es wieder eine Art von Restriktion und dann wird das Verlangen danach wieder extremer. Dann schaue ich natürlich, dass ich diese ganzen Basics, von denen ich euch immer so viel erzähle, dass ich die natürlich auch einhalte. Das heißt, ich schaue auch immer, okay, kriege ich irgendwie eine Ballaststoffquelle in mein Frühstück rein oder was wäre jetzt eine ballaststoffreiche Variante? Es gibt hier zum Beispiel oft so Chia-Pudding und das ist dann von der Menge oft nicht so viel, aber sättigt so extrem aufgrund dieser extremen Ballaststoffe, weil das so ein extrem viskoser Ballaststoff ist, der extrem aufquellt. Und darüber habe ich so ein Modul im Coaching und im Membership, wo ich das auch erkläre, so die Unterschiede von den Ballaststoffen und halt diese viskosen Ballaststoffe sind nochmal deutlich sättigender als andere. Das heißt, so kann man hier auch nochmal ein bisschen mitspielen, muss jetzt aber nicht immer ein viskoser Ballaststoff sein, einfach generell Ballaststoffe integrieren. Obst, ganz viel Obst, weil hier mit Gemüse ist halt nicht so, es gibt es manchmal in den Gerichten drin, aber selbst so Nasi Goreng hat jetzt nicht viel Gemüse, da sind vielleicht 50 oder 100 Gramm Gemüse drin. Und da gehe ich dann lieber über Obst, weil hier gibt es eh geiles Obst und das fällt mir einfach leichter, das dann über Obst zu machen. Also ich schaue hier schon auch, dass die Basics passen. Und so sieht eigentlich im Endeffekt so meine Ernährung und auch meine Aktivität hier aus. Aktivität ist eigentlich so die paar obligatorischen Klischeebahnen, so die ich im Pool schwimme, um ein bisschen Aktivität zu bekommen. Das bin ich ehrlich, da weiß ich auch, dass es nicht viel ist. Das mache ich eher so für mein Wohlbefinden, weil ich es einfach nicht so mag, immer so inaktiv zu sein. Also ich fühle mich auch körperlich besser, wenn ich da mal 10 Minuten kurz was gemacht habe und dann halt ins Gym gehen und das bisschen Alltagsaktivität, was sonst hier zusammenkommt, was aber, wie gesagt, ehrlich nicht viel ist, ist aber auch hier eine Sondersituation einfach aufgrund vom Klima. Wir sind hier so nah am Äquator, das ist halt einfach hier durchgehend heiß. So, das war's zum Thema Bali und wie ich das gemacht habe und wie ihr auch diese Sachen mit in den Alltag nehmen könnt. Also Protein entspannt sehen, auch die Zufuhr muss nicht immer extrem hoch sein, ja, Kalorienzufuhr kann flexibel sein, ihr könnt auswärts essen gehen. Nehmt das Ganze mit, versucht es vielleicht ein bisschen in euren Alltag zu übertragen und auch das als Grund zu sehen, alles ein bisschen entspannter anzugehen und einfach die Main Message mitzunehmen, Beständigkeit zählt. Weil das, was ich hier mache, ist auch im Endeffekt das Gleiche wie in Deutschland. Ich bin hier sehr, sehr beständig, aber ich bin nicht perfektionistisch. Und darum geht's. Ich treffe hier richtige Entscheidungen und ich mache hier kein Alles oder Nichts, aber ich bin hier auch nochmal deutlich lockerer als in Deutschland und das funktioniert trotzdem, wenn die Beständigkeit halt passt. Und die Beständigkeit ist bei mir halt hier auch extrem hoch. Es gibt jetzt nicht mal 3 Tage, wo ich mir irgendwie 4000 Kalorien reinhaue, weil ich habe gar nicht das Bedürfnis. Also, und ich treffe hier auch bewusst Entscheidungen. Klar, es ist für uns alle angenehmer, wenn wir uns jeden Tag eine Pizza reinhauen, weil das ist ein, also hedonisches Essen, es ist ein positives Gefühl, wenn wir was Kalorienhaltiges essen. Aber mir muss einfach im Klaren sein, dass ich bewusste Entscheidungen treffen muss. Und ich habe euch ja schon oft erzählt, dass dieser Gedanke vom intuitiven Essen ein schöner ist. Aber er ist halt unrealistisch. Und das, was ich euch jetzt erzählt habe, das ist meiner Meinung nach und meiner Auffassung und Philosophie nach, das ist wirkliches intuitives Essen. Intuitives Essen bedeutet nicht, ich esse das, worauf ich Lust habe, sondern ich treffe bewusste, flexible Entscheidungen, die ich nicht bewerte, die ich nicht auf meine Persönlichkeit bewerte, so meine ich es. Ich bewerte die natürlich auf ihre Auswirkungen, aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern einfach eine objektive Bewertung mit bewussten Entscheidungen. Das ist intuitives Essen. Und nicht dieser Bullshit, der euch erzählt wird, esst einfach das, worauf ihr Lust habt, weil wir sehen ja, wie gut es für die meisten Menschen klappt, eben gar nicht. Es klappt für ein paar Leute, die eine sehr, sehr gute Sättigungsregulation haben, einen sehr, sehr aktiven Lifestyle aufgrund von Job und so weiter. Also für ein paar Leute klappt es. Und das mag passen, wenn die das machen, aber für die meisten Leute klappt das eben nicht. Und da haben wir ganz, ganz klare wissenschaftliche Daten. Und da ist dieser Weg, den ich euch jetzt hier so aufgezeigt habe, mit bewussten, flexiblen Entscheidungen ohne Verzicht, das ist für mich echtes intuitives Essen. Und das eben gekoppelt mit einer hohen Beständigkeit, das ist das, was euch zu euren Zielen bringt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zum Q&A. Wir haben 2 Fragen, die wir uns jetzt zusammen anschauen. Und da war die erste beim Thema Ernährung und Essverhalten. Was hättest du in Bezug auf Ernährung gerne früher gewusst? Ich habe ja letzte Woche genau die gleiche Frage in Bezug aufs Training beantwortet. Und könnte hier extrem viele Antworten geben. Vielleicht machen wir auch so eine Frage öfter, weil das finde ich immer ganz cool, wenn man so sieht, Weil das ist ja das, was dann im Endeffekt einen großen Unterschied macht. Also wenn man sieht, was so die wirklich wichtigen Faktoren sind, die ich auch jetzt in meinem Alltag habe, die ich halt früher anders gemacht habe. Und was mir jetzt so spontan eingefallen ist, was ich ziemlich weit oben positionieren würde, ist Proteinbeständigkeit ist wichtiger als Perfektion. Ich habe hier auch vor ein paar Tagen hier mit Freunden auf Bali drüber gesprochen, weil wir haben auch so generell über so Form gesprochen. Und bei mir ist halt so, ich sehe seit so vielen Jahren gleich aus. Ich habe jetzt nicht dieses Auf und Ab. Also ich kann meine Form immer halten. Ich laufe durchgehend mit sichtbaren Bauchmuskeln rum und habe eigentlich immer den gleichen Körperanteil. Und das ist nicht, weil ich so toll bin oder weil ich das alles so toll mache, sondern einfach, weil ich sehr, sehr beständig bin. Und weil ich halt Techniken gefunden habe, wie ich das Ganze auch selbst in solchen Situationen wie hier, wo es bei den meisten halt nicht beständig klappen würde, beständig machen kann. Das ist ja auch ganz viel von meinem Content, dreht sich ja auch darum, um Beständigkeit, um Implementation in Gewohnheiten, weil das ist das, was euch im Endeffekt Beständigkeit bringt. Und für mich ist es halt zum Beispiel Protein, das ist so ein Automatismus. Das wird sich irgendwie komisch anfühlen, wenn das in meinem Alltag nicht drin wäre, dass ich genug Protein zu mir nehme. Das ist halt einfach, das ist so in mir drin, das ist einfach eine extrem starke Gewohnheit. Und früher habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, wie hoch jetzt meine Proteinzufuhr in einer gewissen Situation ist. Und ich weiß, dass es viele von euch auch machen. Und das ist oft der Punkt auch meiner Meinung nach, wieso viele das eben nicht schaffen, beständig beim Protein zu sein, obwohl das der Knackpunkt ist. Weil jetzt denkt doch mal an die letzten Jahre zurück. Vielleicht macht ihr das schon, aber vielleicht macht ihr es auch nicht. Aber wenn ihr mal überlegt, ihr würdet seit 3 Jahren wirklich ohne große Unterbrechung, und ich rede jetzt hier nicht von irgendwie mal einem Tag so oder auch ein paar Stunden, sondern ohne große Unterbrechung sage ich, dass ihr nie länger als 1-2 Wochen, so das kann schon mal vorkommen, aber dass ihr trotzdem nie eine Phase hattet, in der ihr weniger als so 1,4, 1,5, 1,6 Gramm Protein zu euch genommen habt. Wenn ihr das hättet und ihr zusätzlich, wenn ihr jetzt körperliche Ziele habt in Bezug auf Muskulatur, zusätzlich gut trainiert hättet in der Zeit, dann hättet ihr einen Großteil eurer Fortschritte gemacht, gerade wenn ihr ein progressives Training habt. Also es geht nicht darum, immer den maximalen Proteinwert auszureizen, der vielleicht dann nochmal ein paar mehr Fortschritte bringt, sondern es geht um Beständigkeit. Und das ist das, wo ich jetzt schon seit Jahren auch meinen Fokus drauf setze. Also bei mir ist Protein wichtig, aber eben nicht extrem viel Protein. Also ich würde sagen, dass ich hier so ungefähr an den meisten Tagen so auf 1,5 Gramm Protein bin, irgendwo so zwischen 1,5 und 2 Gramm. Es gibt aber auch mal Tage, wo ich ein bisschen geringer bin. Aber es gibt fast keinen Tag, an dem ich unter 1,4, 1,5 Gramm Protein bin. Ganz, ganz, also ich würde sagen, seit ich hier bin, war das vielleicht einmal oder zweimal der Fall. Maximal, wenn überhaupt. So, das heißt, meine Proteinbeständigkeit ist extrem hoch und es stresst mich auch nicht. Es geht super easy, diesen Minimalwert zu erreichen. Und darum geht es eben, dass ihr schon versucht, auch ab und zu mal, wenn ihr es in eure Gewohnheiten reinbekommt, vielleicht auch mehr Richtung Optimum zu kommen. Das mache ich schon auch. Aber die Baseline, die ihr sagt, okay, die möchte ich nicht unterschreiten in der Regel, aber die setze ich schon auch so auf, dass ich das ohne Druck mache. Aber schon auch zielgerichtet, auch mit bewussten Entscheidungen, die ist leicht für mich oder leichter für mich zu erreichen. Das ist das gleiche Thema bei Aktivität. Ich würde jetzt nicht im Alltag hier auch so, also ich habe jetzt nicht so extrem darauf geachtet, dass ich super viel Aktivität habe, aber ich schaue schon, dass ich so ein Minimum habe. Ich schaue, dass ich jetzt nicht einen ganzen Tag nur rumliege. So, und das gibt schon auch mal so Tage, aber an den meisten Tagen habe ich trotzdem immer ein bisschen Aktivität drin. So, gehe ein bisschen im Pool schwimmen oder lauf hier nicht jetzt bewusst irgendwie rum, sondern schau halt, dass ich vielleicht nochmal, keine Ahnung, irgendwas so ein bisschen aufräume oder so, dass irgendwie ein bisschen Aktivität reinbekomme. So, das ist einfach so eine Grundgewohnheit. Oder dass ich dann sage, hey, ich weiß, heute bin ich super wenig aktiv, dann lege ich vielleicht heute meinen Gym-Tag. Und morgen weiß ich, wir sind vielleicht ein bisschen unterwegs, machen das, dann weiß ich, da bewege ich mich ein bisschen mehr. Einfach, dass ich so ein Minimum habe, das ich als Ziel habe. Und so mache ich es eben auch beim Protein. Die Beständigkeit ist natürlich viel, viel leichter, wenn das Ziel nicht so perfektionistisch ist. Und das, denke ich, hätte ich viel, viel früher gerne gewusst, dass ich mir nicht so viel Gedanken machen muss über die Perfektion, sondern dass diese Baseline meine Grundlage ist und dann an Tagen, wo es mir noch leichter fällt, da kann ich dann auch mal gerne ein bisschen höher gehen. So mache ich es ja auch. Also es gibt auch viele Tage, da würde ich sagen, bin ich wirklich deutlich über 2 Gramm, wo ich dann schon auch in eine höhere Region stoße. Aber halt punktuell, aber es gibt, wie gesagt, es gab vielleicht einen Tag oder zwei Tage, an denen ich so unter 1,5 Gramm Protein war. Und das ist gemessen an meiner Muskelmasse jetzt auch eigentlich ein guter Wert. So, also das ist kein zu hoher Wert, weil viele vielleicht sagen, ja, okay, 1,5 Gramm ist ja auch gar nicht so wenig. Aber man muss es ja auch so ein bisschen am Fortschrittslevel berücksichtigen. Also es ist ja, ich habe ja auch viel Muskulatur sozusagen zu versorgen, so im Verhältnis zu meinem Körperfettanteil. Das heißt, ich habe einen relativ geringen Körperfettanteil und dann ist dieser Wert für mich einer, der schon angebracht ist. Manche könnten dann noch mal ein bisschen tiefer gehen. Aber ihr versteht das Prinzip. Proteinbeständigkeit ist wichtiger als Perfektion. Frage für heute ist eine zum Thema Aktivität, Krafttraining und Cardio. Und zwar, was können Vielsitzer für die Gesundheit tun? In Klammern wenig Zeit, wegen Jurastudium, Ehrenamt, Job. Das ist jetzt nicht nur relevant für die Gesundheit, sondern auch einfach fürs Wohlbefinden und auch für eure körperlichen Ziele. Die Schrittanzahl ist jetzt mal rein auf die Gesundheit gesehen wichtig, aber es ist genauso wichtig, nicht lange am Stück inaktiv zu sein. Das heißt, wenn ihr wirklich nur den gesundheitlichen Aspekt nehmt, dann wäre es sinnvoller, die Schritte nicht an einem Stück zu machen, sondern die ein bisschen über den Tag zu verteilen. Also Inaktivität ist das, was wir jetzt gerade in der Datenlage sehen, was sich immer mehr verdichtet von der Datenlage her, dass es nicht so gut ist, wenn wir lange am Stück inaktiv sind. Es gibt ja so diese klassischen Sprüche, es glaube ich mal im Buch, so irgendwie Sitzen ist das neue Rauchen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist so ein bisschen, was das Thema ganz gut beschreibt. So dieses ewige Rumsitzen am Schreibtisch oder Rumliegen ist für unsere Gesundheit nicht so optimal. Das heißt, wenn du sagst, du bist so ein Vielsitzer und dir ist nicht nur deine körperliche Fitness, sondern auch deine Gesundheit wichtig, dann musst du dir überlegen, wie kriege ich in meinen Alltag Lösungen implementiert, dass jetzt vielleicht nicht die Schrittanzahl extrem höher ist, aber dass ich einfach viel Aktivität habe, weil wir müssen uns ja nicht immer auf Schritte fokussieren. Es geht ja einfach um aktive Minuten sozusagen, also wie viel bin ich in Bewegung. Und da haben wir auch ein Modul für die Coaching- und Membership-Mitglieder, in dem es nur darum geht, eben Lösungsansätze dafür zu finden. Weil ich habe euch das, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge oder in Instagram-Story, manchmal verwechsel ich, wo ich was erzählt habe, schon mal erklärt, dass ich so ein Coaching-Curriculum habe. Das heißt, wie im Studium durchläuft bei mir jeder 8 Gewohnheiten. Und wenn die sitzen, egal was für ein Ziel man hat, ob man es abnehmen möchte oder Muskeln aufbauen möchte, egal was für ein Fitnessziel man hat, die sind relevant. Und eine davon ist eben, die Aktivität, die Alltagsaktivität nach oben zu bekommen. Das heißt, es gibt da extrem viele Möglichkeiten und ist auch extrem relevant. Hier ist jetzt ja explizit die Frage auf Gesundheit, aber ich weiß, dass die Gesundheit für viele leider nicht so der hauptmotivierende Faktor ist. Deswegen, das, was ich jetzt hier erzähle, ist auch wichtig, wenn du körperliche Ziele hast. Aber eben auch sehr, sehr relevant für die Gesundheit, weil oft kann man die beiden Sachen nicht trennen. Nummer 1 Lösung wäre Walking Pad. Das ist das, was ich so aktuell präferiere als Empfehlung, gerade für die Leute, die am Schreibtisch sitzen. Weil dadurch haben wir einfach eine extrem effiziente Art und Weise, wie wir Aktivität erhöhen können. Weil wir müssen nicht Zeit dafür nochmal beiseite legen, sondern wir machen es einfach neben dem Arbeiten. Ich kriege ganz oft die Frage, was für ein Walking Pad, was für eine Empfehlung. Ich habe das verlinkt, also ihr könnt einfach auf den Link hier in der Podcast-Beschreibung gehen. Dann kommt ihr zu meinem Amazon Storefront. Und dann könnt ihr da die Walking Pads anschauen, die ich selber auch getestet habe, die ich gut finde und die ich einfach sinnvoll finde. Aber im Endeffekt, schaut nach einem Walking Pad, das euch selber zusagt von der Größe, das heißt, das in eure Wohnung passt. Aber ansonsten, man kann da schon wahrscheinlich viel falsch machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr da irgendwie was verändern würdet an den Auswirkungen. Ich denke, das ist allen klar. Aber wenn ihr so eine Empfehlung wollt, dann schaut da einfach mal in die Links rein, da ist es verlinkt. Ein Walking Pad finde ich eine richtig geile Investition, weil die sind auch gar nicht so teuer. Ich habe ein teureres verlinkt, das dann, wo man auch joggen kann drauf, und ein günstigeres, das ich auch aktuell nutze, das wirklich nur zum Laufen ist. Und das ist eine super Investition. Also wenn ihr Supplemente zu euch nehmt, dann pausiert lieber die Supplemente für 1, 2, 3 Monate und dann kauft euch von dem Geld ein Walking Pad, wenn es am finanziellen scheitern sollte. Das ist eine 100% bessere Entscheidung für eure Gesundheit, das verspreche ich euch. Ja, also hier vielleicht dann auch die Prioritäten richtig setzen und dann ist ein Walking Pad für die meisten eine sehr, sehr geile Option, weil das müsst ihr nicht nur beim Arbeiten machen, das könnt ihr auch vielleicht nochmal eine halbe Stunde abends. Mache ich auch tatsächlich oft so, dass wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt viel gearbeitet und Sachen gearbeitet, wo ich nicht aufs Walking Pad kann, weil gerade wenn ich so viel schreibe oder recherchiere. Da bin ich ungern am Walking Pad. Walking Pad mache ich eher dann, wenn ich zum Beispiel mit meinen Coaches kommuniziere oder wenn wir Coaching-Calls haben oder ich irgendwie was anderes machen kann, wo ich jetzt nicht so viel schreiben muss, nicht so filigran mit der Maus arbeiten muss. Ich merke halt, wenn ich dann oft so recherchiere und dann viel hin und her switch von Tabs und so weiter, dann ist es mit dem Walking Pad oft ein bisschen schwierig und dann bin ich nicht so oft drauf. Und an solchen Tagen gehe ich dann abends nochmal, wenn jetzt gerade Winter ist, dann gehe ich abends nochmal ein bisschen aufs Walking Pad. Wenn ich irgendwas vielleicht nochmal im Fernsehen anschaue, vielleicht irgendwie eine halbe Stunde auf YouTube was anschaue, dann gehe ich da oft noch aufs Walking Pad. Also man kann es auch in anderen Situationen nochmal benutzen oder wenn man mit jemandem telefoniert oder irgendwas anderes macht. Oder ich mache es auch oft so, dass ich dann Instagram-DMs beantworte, stelle mich aufs Walking Pad. Und da ist einfach eine geile Erfindung, weil ich kann das schon auch draußen machen, ich kann ja auch spazieren gehen und dann irgendwie DMs beantworten, aber das ist dann auch manchmal ein bisschen gefährlich, so vom Laufen, wenn man über Straßen geht. Natürlich kann ich dann auch in die Natur rausgehen, aber es ist wieder trotzdem zeitlicher Aufwand. Ich muss mich anziehen, wie es die Witterung gerade regnet und so weiter. Also so ein Walking Pad ist einfach super, super effizient im Alltag. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, dass du sagst, okay, nach dem Gym laufe ich noch mal ein bisschen, aber es geht jetzt ja hier auch darum, die Zeiten, in denen du sitzt, zu unterbrechen. Und da kann man halt ein Walking Pad zum Beispiel benutzen oder du sagst so ganz klassisch, ein Meeting, das du mit einer anderen Person hast, vielleicht wenn du vor Ort arbeitest, das macht ihr und ihr lauft irgendwo außen rum. Klar, wenn ihr jetzt was notieren müsst, dann müsst ihr mal schauen, ist sowas machbar. Du kannst aber auch sagen, beim Arbeiten irgendwie jede Stunde machst du 5 Minuten Pause. Ist natürlich auch die Frage, ob das möglich ist. Also hier einfach ein bisschen kreativ werden. Und du hast es ja hier schon so formuliert, wie es für die meisten der Fall ist, dass du eher durch diese ganzen verschiedenen Sachen, die du machst, also Jurastudium, Ehrenamt, Job, dass du wenig Zeit zwischendrin hast. Und dann geht es bei dir darum, die Zeit, die du in diesen Situationen verbringst, effizient zu nutzen mit Aktivität. Und da kann ich dir jetzt keine Antwort für dich persönlich geben, weil ich weiß nicht, wie ist dein Arbeitsverhältnis, wie sieht dein Job aus, wie sieht es beim Ehrenamt aus, wie ist es beim Studieren, also wie kannst du lernen, kannst du dann nebenbei auf dem Walking Pad laufen und so weiter. Da geht es einfach darum, kreative Lösungen zu finden, bei denen du weißt, dass du die auch beständig durchführen kannst. Also da geht es wirklich darum, dass du einfach die Gewohnheit in den Vordergrund rückst und nicht die perfekte Umsetzung. Also hier wirklich schauen, was kann ich beständig umsetzen, was macht in meinem Alltag Sinn und dann eine Routine für dich finden. So, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, wie hier so mein Alltag abgelaufen ist und wie man auch diese Philosophie, die ich habe, gut von der Situation hier ableiten kann und sieht, dass es wirklich funktioniert. Selbst in einer Situation, in der ich wirklich weit weg bin von zu Hause und auch nicht so mein Daily Life habe, dass ich trotzdem hier mein Daily Life so leben kann und auch weiterhin meine Fitnessgewohnheiten haben kann, weil ich sie halt nach unten sozusagen angepasst habe, beziehungsweise weil die Baseline, die ich habe, darum ging es ja wirklich in der Folge, dass ich so eine Baseline habe und dass ich die trotzdem erfüllen kann. Und an manchen Tagen gehe ich bei der Baseline nach oben, also konsumiere ich mehr Obst, bin ich aktiver, habe mehr Ballaststoffe, habe mehr Protein. Auch an vielen Tagen, aber eben nicht an allen. Und ich habe immer so eine Grundbaseline und die ist so aufgebaut, dass ich die ständig durchführen kann. Und dann, wenn ihr das macht, könnt ihr super flexibel sein mit der Ernährung, mit der Aktivität, könnt eure Form halten. Könnt natürlich auch Formverbesserungen machen, aber es ging jetzt hier auch ein bisschen darum zu beschreiben, okay, wie ist eine Situation, die schon anders ist als zu Hause, wo dann vielleicht auch mein Ziel ein bisschen nach unten geschraubt ist. Aber wie ihr seht, wäre auch sowas möglich, wenn ich jetzt sage, okay, ich will ein bisschen abnehmen, dann müsste ich halt ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr helft mir immer extrem, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr den Podcast bewertet und mir da einfach helft, dass der Podcast von anderen Leuten durch diese Aktionen gesehen wird. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder. Ciao.